Schönen guten Morgen Ihnen allen. Ich freue mich, dass wir heute zum Gottesdienst gekommen sind und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst an diesem Zwischentag, zwischen Hitze und Hitze, feiern können. Wir wollen auch diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Ich darf ganz kurz hinweisen auf den Klingelbeutel. Der ist bestimmt heute für die Jugendarbeit unserer Gemeinde. Das passt insofern gar nicht schlecht, als dass die Jugendlichen gerade heute Morgen auf die Freizeit gefahren sind, oder ein Teil der Jugendlichen. Also für da ist der Klingelbeutel gleich gedacht. Und die Ausgangskollekte ist für United for Rescue, das ist die Seenotrettung für Geflüchtete auf dem Mittelmeer. Dazu sei nachher noch ein bisschen mehr. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen Lied 444 aus dem normalen Gesangbuch. Da aus den Strophen 1 bis 4. Gemeinsamen Psalm wollen wir sprechen, den Psalm 103, den Sie finden unter der Nummer 745, 1 und 2, Seite 1173. Wir sprechen im Wechsel. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich gründet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allein, die Unrecht bleiben.
Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht für immer haben, noch ewig zornig bleiben.
Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen,
sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein.
Thank you.
Wir wollen beten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, wir sind heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen, wie wir sind. Mit unserer Freude, mit unseren Ängsten und mit unseren Wünschen. Wir kommen zu dir als die Hungrigen und bitten dich, fülle unsere Herzen mit deinem Wort. Wir kommen zu dir als die Durstigen und bitten dich, stille unsere Sehnsucht. Wir kommen zu dir als die Tauben und bitten dich, schließe uns auf, deinen Geist. Wir kommen zu dir als die Blinden und bitten dich, erleuchte uns, sei uns das Licht. Wir kommen zu dir mit leeren Händen und bitten dich, fülle sie mit der Kraft deiner Liebe. Gott, wir kommen zu dir in diesem Gottesdienst und danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Wir vertrauen darauf, dass dein Wort unter uns Verbindungen wechseln lässt und Gemeinschaft stiftet. Amen.
Aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10 aus der Zürcher Bibel. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Halleluja.
Glaubensbekenntnis wollen wir heute nicht das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, sondern die erste These der barmatologischen Erklärung. Sie finden sie auf der Seite 1377 im Gesangbuch und dann geht es rüber auf 1378. Nummer 858, Seite 1377. Die barmatologische Erklärung hat 6 Thesen insgesamt. Sie beginnt immer mit einem oder mit mehreren Bibelversen, dann kommt eine positive Aussage und dann eine Verwerfungsaussage. Und wir wollen die erste These mit den Bibelversen zusammen sprechen. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Wir wollen singen aus EG Plus.
Ach, du bist da.
Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den falschen Lehrern. Nehmt euch in Acht vor den Verstümmelten. Denn wir sind eigentlich die wahren Beschnittenen. Wir sind diejenigen, die dem Geist Gottes dienen. Wir sind stolz, dass wir zu Jesus Christus gehören. Liebe Gemeinde, mit diesen heftigen Worten beginnt das dritte Kapitel im Philipperbrief. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, schreibt Paulus der Gemeinde in Philippi, der Gemeinde, die ihm so ans Herz gewachsen ist, wie kaum eine andere Gemeinde. Paulus ist in diesem Teil des Briefes sehr heftig, sehr deutlich. Und es klingt ja schon merkwürdig, mit welcher Vehemenz er hier von wir spricht und von den anderen. Und das klingt doch eigentlich in unseren Ohren nicht gut. Könnte man nicht fragen, ob es Paulus hier an der nötigen Toleranz zu mangeln scheint? Wir sind diejenigen, die dem Geist Gottes dienen. Und das heißt ja eben, die anderen nicht. Liebe Gemeinde, in unserer Gesellschaft kommt so eine Haltung nicht gut an. Generell. Müssten wir nicht eher sagen, der eine sieht so und der andere so. Oder in Glaubensdingen, in Religionssachen, da geht es nicht darum, wer richtig liegt oder falsch. In unserer Gemeinde sind wir sehr stolz darauf, dass wir sehr unterschiedlich sein dürfen und auch Glaubensdinge sehr unterschiedlich sehen dürfen. Etwa im Gesprächskreis, in dem manche hier, merken Sie ja das, dass wir da sehr unterschiedlich ticken. Wir stammen aus unterschiedlichen Traditionen und sehen manches auch unterschiedlich. Wir glauben sogar unterschiedlich. Und so kann ich sagen, im Blick auf unseren Gesprächskreis, Unterschiedlichkeit ist Reichtum. Denn so können wir voneinander lernen. Wie ganz anders klingt hier Paulus. Wir sind diejenigen, die dem Geist Gottes dienen, und nehmt euch in Acht vor den falschen Lehrern. Aber bevor wir Paulus hier vorstellen, verurteilen, kann man ja schnell machen, wollen wir ihn zunächst mal verstehen. Warum ist er hier so scharf? Warum warnt er die Philipper? Vermutlich gab es in Philippi, anders als in anderen Gemeinden, kein akutes Problem mit denen, vor denen Paulus hier warnt. In anderen Briefen von Paulus kann man das gut nachlesen. Da gab es Menschen, die sagten, es ist gut, dass ihr an Jesus Christus glaubt, aber so richtig ist euer Glaube nur dann, wenn ihr euch auch beschneiden lasst und euch an die jüdischen Gebote haltet. Allein der Glaube an Jesus Christus, das reicht noch nicht. Innerhalb der Apostel, zwischen Paulus und ein paar anderen, Petrus zum Beispiel, hatte es vorher schon Stress gegeben. Da waren diejenigen, die meinten, dass zum Glauben an Jesus Christus gehört, auch Jude sein zu müssen. Schließlich war ja Jesus aus dem jüdischen Volk. Und Paulus war der Auffassung, dass dann, wenn nicht Juden zu Christen werden, dass dann ein Leben nach den jüdischen Geboten nicht mehr nötig sei. Die Apostel hatten sich geeinigt, Paulus hatte Recht bekommen und er durfte das Evangelium unter den Nichtjuden verkünden. Und zwar so, dass sie sich nicht beschneiden lassen mussten. Sie müssten sich auch nicht an die alttestamentlichen Gebote halten. Glaube allein ist genug. Nun tauchten in manchen Gemeinden dann doch wieder Leute auf, die sagten, also ob das reicht, was der Paulus gesagt hat? Nee, reicht nicht. Hinzu kommen muss die Beschneidung, das Halten der Gebote. Allein der Glaube, das ist doch ein bisschen zu wenig. Hier wird Paulus deutlich. Denn er sieht nicht nur seine theologische Auffassung in Gefahr, sondern er sieht die Grundlagen des Glaubens in Gefahr. Und jetzt lese ich mal die Verse, die ich am Anfang zitiert habe, die uns vielleicht etwas merkwürdig vorkommen, in einem etwas größeren Zusammenhang. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den falschen Lehrern, nehmt euch in Acht vor den Verstümmelten, denn wir sind eigentlich die wahren Beschnittenen, wir sind diejenigen, die dem Geist Gottes dienen, wir sind stolz, dass wir zu Christus Jesus gehören. Äußerliche Vorzüge spielen für uns keine Rolle dabei. Obwohl ich selbst, schreibt Paulus, mich durchaus auf solche äußerlichen Vorzüge berufen könnte. Also wenn sich jemand auf seine äußerlichen Vorzüge berufen will, könnte ich das erst recht. Ich wurde am achten Tag beschnitten. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer und stamme von Hebräern ab. Nach dem Maßstab des Gesetzes war ich ein Pharisäer. Nach dem Maßstab meines Einsatzes war ich ein Verfolger der Gemeinde. Nach dem Maßstab der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, war ich untadelig. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist alles andere nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus. Zu ihm will ich gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich auch ihm im Tod gleich werde. Und das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung der Toten zu gelangen. Paulus blickt auf seine eigene Biografie. Er ist Jude, er hat sich untadelig verhalten. Und nach seinen früheren Maßstäben muss er von sich selber aussagen, ich war nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig. Aber meine Vergangenheit, mein Leben als Pharisäer, das ist für mich Vergangenheit. Und anders als an manchen anderen Stellen, wo Paulus mit Stolz von seiner Vergangenheit redet, wo er darum weiß, dass er Jude ist und wie das wichtig ist, sagt er hier, nein, das alles ist im Vergleich zum Glauben an Jesus Christus für mich nicht wichtig. Ich kann sogar sagen, dass ich alles für Dreck erachte. Und die Übersetzungen sind sehr freundlich, denn das griechische Wort, was hier für Dreck steht, ist noch etwas heftiger. Das sage ich jetzt aber nicht. Warum redet Paulus hier so kritisch von seiner Vergangenheit? Weil man meinen könnte, dass es von Vorteil sein könnte, bestimmte Dinge zu tun. Ich erachte alles als Nachteil, ausnahmslos als Nachteil, weil die Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist, alles andere in den Schatten stellt, alles andere unwichtig macht. Und noch mehr, es könnte sogar die Gefahr bestehen, dass Menschen meinen, der Glaube an Jesus Christus alleine reicht nicht. Mein Gewinn ist Christus, zu ihm will ich gehören. Paulus warnt die Philipper davor, dass auch bei ihnen Menschen auftauchen könnten, die ihnen sagen, lasst doch ihr euch beschneiden, der Glaube allein ist nicht genug. Nehmt euch in Acht vor den falschen Lehren, die sind gefährlich für euch. Ob wir nachvollziehen können, warum es für Paulus so entscheidend war, sich so intolerant anderen Positionen gegenüber zu verhalten? Für ihn war es grundlegend, dass der Glaube an Jesus Christus kein bestimmtes menschliches Handeln zur Seite hat. Es gilt ja für ihn gerade nicht, dass neben Christus bestimmte andere Dinge notwendig zu tun sind. Die Hunde, die falschen Lehrer, die Paulus damals als Gefahr in Philippi sah, die haben wir bei uns nicht. Wüsste ich jedenfalls nicht. Aber ich sehe durchaus, dass wir von Paulus lernen könnten, noch heute. Auch wie im Jahre 2026. Es gibt innerhalb der christlichen Gemeinde immer wieder die Auffassung, dass der Glaube an Jesus Christus erst dann richtig sei, wenn ich mich für ihn entscheide. Wenn ich mein eigenes Ja zu Gott sage. Natürlich, das ist wichtig, dass ich selber erkenne, dass Christus mein Herr ist, klar. Dass ich mich selber zu Jesus Christus bekenne, ja. Gut, wunderbar. Das gehört zum Glauben dazu. Aber immer wieder ist zu hören, dass mein Ja eine Bedingung für den Glauben sei. Die Vergebung der Sünden ist nur dann für dich gültig, wenn du auch Ja dazu sagst, sonst gilt es dir nicht. Liebe Gemeinde, merken Sie, was hier passiert? Liebe Gemeinde, hier wird das Ja zu einer Bedingung für die Geltung der Liebe Gottes. Es heißt dann so viel wie nur dann, wenn. Nur dann, wenn du eine Bekehrung erlebt hast. Nur dann, wenn du eine Gotteserfahrung hast. Nur dann, wenn. Und immer, wenn sie hören oder in sich spüren, nur dann, wenn, dann seien sie aufmerksam und kritisch. Wer sagt, dass zum Glauben unbedingt dazugehört, dass sie dieses oder jenes tun, dann hören Sie Paulus, der von seinem eigenen Tun sagt, alles ist Nachteil. Dass er Pharisäer war, dass er die Gebote befolgt hat, eigentlich gut. Aber dann, wenn es zur Bedingung wird, Vorsicht, Gefahr, Dreck. Sein Glaube kennt keine Bedingung. Denn die Gefahr ist ja sehr groß, dass ich dann anfange weiter zu fragen, war mein damaliges Ja wirklich stark genug? War es ehrlich gemeint? Alle solche Fragen können kommen. Aber die sind nicht gut. Wichtiger als mein Ja zu Gott ist sein Ja zu uns. Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Und Gott liebt uns in Jesus Christus, auch wenn unser Ja zu ihm klein, gebrechlich und schwach ist. Und wenn unser Ja zu Gott von vielen Zweifeln oder Unsicherheiten und Fragen begleitet wird, sein Ja gilt. Seine Vergebung der Sünden ist nicht abhängig davon, ob wir dem auch zustimmen. Denn dann wären jetzt letztlich wir diejenigen, die alles entscheiden. Die Grunderkenntnis der Reformation war gerade, nicht unser Handeln ist entscheidend, sondern Gottes Zusage. Ob ich genügend Geld spende oder mich genügend um meinen Mitmenschen kümmere, das alles ist nicht entscheidend für den Glauben. das kommt hoffentlich aus dem Glauben.
Ja,
aber es ist nie Bedingung. Nur dann, wenn ich Geld spende oder nur dann, wenn ich nett genug zu anderen bin, das kann zur Gefahr werden. Es kann sogar gefährlich werden für den christlichen Glauben, wenn man Paulus folgt, also wenn man Geld spendet oder nett zu seinen Nachbarn ist, um richtig zu glauben. Das alles kann sogar, wenn man mit Paulus denkt, zum Nachteil geraten. Es kann sogar Dreck sein. Denn es geht gar nicht darum, dass ich meinen Nächsten lieb habe oder Geld spende, sondern ich tue das, um mir etwas Gutes zu tun, nämlich um richtig zu glauben. Und dann wird sogar der andere Mittel zum Zweck. Das ist nicht gut. Immer dann, wenn bestimmte Dinge unbedingt zum Glauben dazugehören, dann wird es schwierig. Ich kann noch weitergehen. Toleranz, das gute Miteinander, verschiedene Positionen sind gerade dann möglich, ja nur dann möglich, wenn man in der Grundfrage mit Paulus nicht nachlässig ist. Diejenigen, vor denen Paulus warnt, sind gerade diejenigen, die ganz bestimmte Verhaltensweisen für notwendig für den Glauben erachten. Wer meint, nur diejenigen seien gute Christen oder Christinnen, die ihren oder seinen Eltern gehorchen, die jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, die jeden Tag mindestens einmal am Tag beten. Wer so denkt, dass nur diejenigen gute Christen sind, der ist auf der falschen Seite. Gute Christen und Christinnen sind nach Paulus diejenigen, die davon ausgehen, dass nichts davon nötig ist für mein Heil, das uns von Christus geschenkt wird. Zum Gottesdienst gehen, beten, singen, hier sein, heute, wunderbar, alles gut. Es darf nur nicht zur Bedingung werden, nicht zum nur dann, wenn. Das gilt ja doch für andere Bereiche. Denn dieses nur dann, wenn, kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Nur dann, wenn man bestimmte Dinge isst oder eben nicht isst, bestimmte Produkte nutzt oder gerade nicht nutzt, wenn man zum Sport geht oder gerade nicht, immer dann, wenn es heißt, nur dann, wenn, dann seien Sie skeptisch. Es kann sein, dass manches gut ist, wie auch manches nachdenken können. Ich würde nie sagen, zum Sport geht es schlecht, aber nur dann, wenn, ist nicht gut. Selbsterlösung ist das nämlich und das ist kein guter Weg. Das gilt sowohl in Fragen des Glaubens, wie im Leben generell. Dass das schon bei Kindern und Jugendlichen der Fall sein kann, wissen wir alle. Vielleicht bei uns auch. Nur wer bestimmte Markenklamotten trägt oder Schuhe hat, der ist innen, gehört dazu. Das alles bedeutet nur dann, wenn. Die Toleranz, das Nebeneinander stehen lassen von unterschiedlichen Positionen oder Meinungen, das geht nicht ohne Intoleranz. Nämlich Intoleranz gegenüber denen, die meinen, nur bestimmte Dinge sind nötig. Wir mögen uns stoßen an der unerbittlichen Haltung des Paulus. Aber gerade weil er in der grundlegenden Frage so unerbittlich, so scharf ist, darum gibt es Freiheit. Weil Jesus Christus uns von den Bindungen dieser Welt befreit hat, darum sind wir frei. Wir haben eben vor der Predigt zusammen als Glaubensbekenntnis die erste These der Barmer theologischen Erklärung gesprochen. Sie erinnert uns daran, dass damals aus der 34 die bekennende Kirche betont hat, dass es Freiheit deshalb gibt, weil wir uns an Jesus Christus und an keinen anderen orientieren. Nicht an Volk, nicht an Rasse, nicht an Nation. Nicht an irgendwelche Dinge, die meinen, dass man nur dann Christ sein könne, wenn man zugleich guter Deutscher ist. Nur dann, wenn. Das ist kein guter Satz. Und nur wer dieses Gedankengut, nur dann, wenn, vehement bestreitet, und wer das Gedankengut, was dahinter steht, wer dagegen aktiv angeht, der kann unterschiedliche Positionen gut aushalten. In unserer Gesellschaft und auch im Glauben. Deshalb gilt mit Paulus eben nicht nur dann wenn, sondern weil. Und ich schließe mit einem Satz aus dem Galaterbrief. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Deshalb lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das ist Dreck. Amen. Wir wollen singen das Lied, das wir eben schon ein bisschen gehört haben. Lied 93. Es ist ein Lied, was eine Melodie hat, die vielleicht nicht ganz leicht ist, ich habe es gerade schon gemerkt, aber wir kommen da rein und manche kennen es auch schon, die 93 aus diesem EG Plus. Ich wollte es noch bekannt geben. Ich hatte vorhin schon gesagt, die Ausgangskollekte ist bestimmt für United for Rescue. Das ist, dieses United for Rescue ist ein breites Bündnis zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer und verbindet alle gesellschaftlichen Organisationen und Gruppen, die dem tausendfachen Sterben dort nicht tatenlos zusehen wollen. United for Rescue unterstützt ist selber eine Rettungsorganisation und wir unterstützen damit Rettungsorganisationen, die dort humanitär handeln. Die Kirchen sind Teilhaber an einigen Schiffen, die dort agieren. Das werden Sie alle schon gehört haben. Und am Ausgang sammeln wir auch noch für die humanitäre Hilfe in der Ukraine. An Terminen habe ich nur zwei Sachen stehen. Einmal von Montag bis Donnerstag gibt es den Ferienspaß für Kinder von 10 bis 13 Uhr zum Weitergeben. Kinder sind nicht hier. Und am nächsten Sonntag ist Gottesdienst mit Kirsti Greie, die aus dem Urlaub zurück ist. Das war's von mir. Da, bitte. Ja, wunderbar, stand hier nicht drin. Dienstag, also 18 Uhr, wahrscheinlich wieder Frauen, Leben, Glauben. Wunderbar, danke. Sonst noch was? Okay. Dann wollen wir miteinander Fürbitte halten. Lieber himmlischer dreieiniger Gott, wir bitten dich für eine Kirche, in der das eine Wort wichtiger genommen wird als viele Wörter, in der die eine Botschaft mehr zählt als viele Schlagzeilen. Wir bitten dich für eine Kirche, die ihre Stimme erhebt im Konzert der Mächtigen und sich auf die Seite derer stellt, die in ihrer Ohnmacht Unterstützung brauchen. Wir bitten für eine Kirche, die nach Einheit strebt und nicht nach Einheitlichkeit, die nach Gemeinsamkeiten sucht und Unterschiede anerkennt. Wir bitten dich für eine Kirche, in der der Mensch zählt und nicht die Menschen gezählt werden, in der die Liebe gelebt und das Leben geliebt wird. Wir bitten dich für eine Kirche, die Neues annimmt und Bewährtes pflegt, die Fragen zulässt und Antworten nicht scheut. Wir bitten dich für eine Kirche, die in die Welt hinausgeht und sich nicht hinter Mauern versteckt, die offen ist für viele Strömungen, aber nicht mit dem Strom schwimmt. Wir bitten dich für eine Kirche, die nicht nur Gotteshäuser unterhält, sondern in der Gott ein Zuhause hat, die sich vom Geist leiten lässt und deren Leitung Geist hat. Wir bitten dich für eine Kirche, in der nicht die vom Dienen reden, die herrschen meinen, sondern in der jener herrscht, der uns dient, alle Tage bis an der Weltende. Wir beten noch einen Moment in der Stille. Beten jetzt gemeinsam: Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Als letztes Lied wollen wir singen aus EG Plus, Lied 41, die Strophen 4 und 5. Sonntag wünschen, eine gute vor Ihnen liegende Woche. Und wir wollen jetzt um den Segen Gottes bitten. Und es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.